Ja, genau so ist es. Wenn wir Jesus nicht haben, dann fehlt uns das Entscheidende. Bei der Geige die Saiten, beim Segelflieger der Wind. Ich möchte euch Mut machen, gerade die, die euch schon für Christus entschieden habt. Ihr habt alles, auch für das kommende Jahr. Das nur mal so zwischendrin. Es wurde heute schon so viel gesagt. Das ganze Evangelium, die frohe Botschaft, das, worauf es wirklich ankommt. Eigentlich könnte ich jetzt schon Amen sagen und Schluss machen. Aber ich möchte euch trotzdem noch die Bibelstellen dazu liefern, für all das, was heute schon gesagt worden ist. Ihr könnt mir aufschlagen, Johannes 3, Abvers 14. Was meint ihr, wenn ihr nächstes Jahr mal auf den Weihnachtsmärkten unterwegs seid und die Leute fragt, das ist heute auch unser Thema, warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Ihr werdet bestimmt ganz erstaunliche Antworten hören. Aber wir warten nicht bis zum nächsten Jahr, sondern steigen in den Text ein, werden den Text auszugsweise heute betrachten aus Zeitgründen, Johannes 3, die Verse 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. In Vers 14 wird ja etwas genannt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Diese Geschichte, die dort angerissen wird, die hat im Alten Testament stattgefunden. Und zwar, das Volk Israel war in Ägypten und wurde dort versklavt. Ägypten, ein Sinnbild für Sünde, für die Sklaverei, für die Gebundenheit. Und da heraus, aufgrund des Schreien des Volkes, aufgrund der Gebete zu Gott, hat Gott das Volk herausgeführt in die Wüste, Richtung dem verheißenen Land, in dem Land, wo Frieden ist, wo alles die Fülle ist für das Volk. Ja, aber was hat das Volk getan? Es murrte gegen Gott, gegen den, der sie doch führen wollte. Es murrte und ja, lehnte sich auf gegen Gott. Und sie sagten: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Warum? Sie haben den von sich gestoßen, der doch alles Gute für sie in die Wege geleitet hat. Und Gott hat das bestraft, dass sie sich gegen ihn auflehnten. Es kamen Schlangen, die bissen das Volk, sodass viele, wirklich viele aus dem Volk Israel starben. Zu Recht, muss man sagen. Aber Gott hat es dabei nicht gelassen, sondern er hat einen Ausweg aus dieser Strafe geschaffen. Er sagte zu Mose: Richte eine Stange auf. Und an dieser Stange soll eine Schlange aus Bronze sein. Bronze ist übrigens, könnt ihr gerne nachforschen, ein Bild, ein Sinnbild für Gerechtigkeit, für gerechtes Gericht. Warum gerade diese Schlange? Der Mensch von Anfang an hatte ein Problem mit dieser Schlange. Selbst Atheisten kennen die Geschichte von Adam und Eva, wie sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Von einer Frucht, die sie nicht essen sollten, hat Gott gesagt: Das tut nicht, ihr könnt alles essen, alles haben, aber von diesem Baum nicht essen. Und sie taten es doch, weil da eine Schlange war, die gesagt hat: Mensch, es ist gut, von dieser Frucht zu essen. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, und Adam und Eva haben das getan. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, sich nicht mehr seinem Willen untergeordnet. Und so kam die Sünde, die per Definition Zielverfehlung ist, kam diese Schuld in die Welt. Und wir sehen die Auswirkungen bis heute in unserer Welt. Jetzt steht hier, dass die Schlange erhöht werden muss. Ja, alle Menschen aus dem Volk Israel, wir gehen zurück zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, alle aus dem Volk Israel konnten diese Schlange sehen. Diese Schlange, die aufgerichtet war an einem Pfahl, war das Stoppschild für die Strafe Gottes. Bis dahin ging es und nicht weiter. Das Problem der Schlange, der Sünde, wurde an den Pfahl geheftet. Schluss, aus, vorbei. Jeder, der sie anblickt, bleibt am Leben, wird gerettet. Und genauso hat sich das mit Jesus Christus auch verhalten. Jesus Christus war nämlich das endgültige Stoppschild. Die Schlange war nur ein Hinweis, also die Schlange an dem Pfahl, nur ein Hinweis auf Jesus Christus. Und wir sehen es hier, das Kreuz ist leer. Das Kreuz, wo Jesus Christus dran hing, das wurde aufgerichtet vor den Toren Jerusalems auf einem Hügel, für alle sichtbar. Alle wussten das. Und alle wussten auch, wer dieser Jesus war. Es war für alle offensichtlich, hier hängt Jesus Christus. Und es gilt bis heute, dass wer auf ihn blickt, auf Jesus Christus, der hat Vergebung seiner Schuld. Denn dafür ist er in die Welt gekommen. Wir lesen Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ist das nicht wunderbar? Da gibt es jemanden, der sich für dich und mich interessiert. Der interessiert sich nicht nur einfach für uns, sondern der sorgt sich um uns, um unser Leben. Hier steht, dass wir als Menschen oder als Menschheit im Begriff sind, verloren zu gehen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gebe euch mal ein praktisches Beispiel. Und zwar bin ich Autofahrer, ich habe einen Autoschlüssel, habe aber diesen Autoschlüssel leider verloren. Es ist sehr ärgerlich, weil in der heutigen Zeit Autoschlüssel nachzumachen, das ist sehr, sehr teuer. Und zudem auch noch ist es der Schlüssel von meinem Dienstwagen. Also muss ich nach 3 Jahren 2 Schlüssel abgeben. Ne? Aber ich habe nur einen. Also habe ich angefangen zu suchen. Ich habe bei meinen Eltern gesucht. Ich habe alle Taschen durchsucht, Jacketts, Hosen. Unter das Sofa habe ich geleuchtet, ach, überall geguckt, weil mir der Schlüssel so wichtig war. Er war mir so wertvoll. Ich wollte ihn unbedingt wieder zurückhaben. Aber jetzt habe ich es aufgegeben, muss ich euch sagen. Und der Schlüssel hat den Status des Verlorenseins. Schlüssel ist verloren. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wir sind im Begriff, verloren zu sein. Wir sind auf dem Weg dorthin. Und die Endgültigkeit ist quasi, wenn wir hier diese Erde verlassen müssen. Dann ist wirklich der Schlussstrich. Dann ist alles verloren. Aber der Herr Jesus kam auf diese Welt, damit eben das nicht geschieht. Er ist uns nachgegangen. Er hat uns gesucht. Wir haben keine Anstalten gemacht, ihn zu finden. Genauso wie mein Autoschlüssel. Ich hätte es mir gewünscht, dass er sagt, hallo, hier bin ich. Oder dass er wieder einfach zurück in meine Tasche kommt oder so. Nee. Ich war der Aktive, der suchen musste. Ich habe überall nachgeguckt, glaubst du mir. Ich habe sogar meine Eltern gefragt, die haben mitgesucht und ja. Vielleicht ist das für den heutigen Tag, Manfred, dass ich dieses Beispiel bringen kann. Ja, genauso wenig wie der Autoschlüssel zu mir gekommen ist, so wollten wir zu Gott kommen. Aber Gott hat uns nicht aufgegeben, sondern hat uns seinen Sohn gesandt. Und so eins zu eins kann man uns auch gar nicht mit dem Autoschlüssel vergleichen. Denn der Autoschlüssel, der kann nachgemacht werden. Aber wir Menschen, jeder Einzelne, wir sind ein Unikat. Wir sind von Gott gewollt, gewünscht und eben auch gesucht. Der Schöpfer, der uns gemacht hat, sucht seine Schöpfung. Und wenn man von Verlorensein spricht, dann ist es ja eigentlich so, wir haben einen festen Platz für Dinge und wenn es da nicht mehr ist, so wie mein Autoschlüssel, dann ja, ist es vermisst auf dem verlorenen Posten. Und so ist das mit uns Menschen auch. Wir sind nicht da, wo Gott uns haben wollte. Denn der Mensch war dafür geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. War dafür geschaffen, um Gott wiederzuspiegeln. Wenn ich mir jetzt jemand raussuche und eine Zeichnung von ihm mache, ein Abbild mache, so war der Mensch geschaffen. Jeder, der den Menschen damals, Adam und Eva, angeschaut hat, vor dem Sündenfall, der wusste, so ist Gott. Sie konnten seine Herrlichkeit sehen, seine Macht. Überlegt mal, wie kompliziert der Mensch aufgebaut ist. Das kann doch keiner nachmachen. Das trägt die Handschrift Gottes. Seine Vollkommenheit, alles konnte man sehen. Doch der Mensch, schaut euch diese Welt an, guckt in die Zeitung, in die Medien, vielleicht kann man sich auch selber anschauen. Wir sind von diesem abgewichen, dass wir eins zu eins das abbilden, wie Gott sich das gedacht hat, wie Gott selber ist. Gott sieht anders aus als wir, das stimmt. Aber dennoch gibt es göttliche Merkmale in uns. Ja, ich möchte es noch einmal wiederholen. Jeder von uns, der hier sitzt oder vielleicht auch die Predigt online hört oder vielleicht sonst auch gern dabei ist, aber nicht hier ist oder vielleicht gar nichts mit Gott zu tun haben möchte, jeder ist ein Unikat, von Gott gewollt, von Gott geschaffen und ich sage es noch einmal, von Gott gesucht. Was ist denn diese Motivation von Gott, dass er auf diese Erde gekommen ist? Lasst uns Johannes 3, 16 lesen. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Verse in der ganzen Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Ja, da musste ich innehalten und dachte darüber nach. Sind wir Menschen es nicht eigentlich, die wir Gott die Schuld in die Schuhe schieben wollen für alles? Für Katastrophen, für alles. Nur bei Covid, das ist ein bisschen anders. Da lese ich nicht, dass irgendwie Gott, wo warst du? Oder ja, dass man sich da irgendwie über Gott Gedanken macht. Man denkt, wir kriegen das schon selber hin. Ich meine, jetzt haben wir auch den Impfstoff vielleicht. Ne? In England 2 Millionen Menschen können jetzt geimpft werden. Aber sind wir doch mal realistisch. Wenn Menschen diesen Impfstoff bekommen, ihr Leben ändert sich nicht. Sie sind doch der alte Mensch wie vorher auch. Wir sprechen in dieser Welt von Egoismus, von Krieg, von Selbstliebe, von Heuchelei, von Lügen. Von dem Ganzen reden wir. Das, was da hineingedrückt wird in den Körper, wenn das dann alles so klappt, dann sind das doch eher lebenserhaltende Maßnahmen, die das Leben vielleicht verlängern. Aber das grundsätzliche Problem, der Mensch, der bleibt derselbe. Aber hier setzt unser Text an. Es soll eben nicht so bleiben. Es soll nicht so bleiben. Der Mensch soll wieder zurück in diese Verbindung mit Gott. In diese Verbindung, wie wir es hier sehen. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir Menschen sind dafür gemacht, zu leben und nicht zu sterben. Nicht auf Raten mit Krankheit oder sonst was, sondern diese direkte Verbindung zum Leben, wieder eine Einheit werden mit Gott. Gott selbst ist das Leben, steht hier an der Wand. Dafür sind wir gemacht. Wir Menschen, wir können von uns aus nicht wieder diese Verbindung herstellen. Wir machen Kosmetik. Wenn ich hier den André vorne anschaue, schick gekleidet, wunderbar, schick, oder? Es gibt Schminke, die macht einen Menschen vielleicht auch schick. Es gibt so viele Sachen, Chirurgie, ein guter Zahnarzt vielleicht, der noch das eine oder andere richtet. Wir machen immer einen kleinen Teil von dem schön. Wir machen uns das immer so ein kleines bisschen besser, ein kleines Teil schöner, ein bisschen angenehmer. Aber wenn man hinter die Fassade guckt, ich brauche euch das gar nicht zu sagen, da gibt es doch noch mehr als diese Schönheit, die man so von außen sieht. Das Problem des Menschen ist eben dieses Abgetrenntsein von Gott. Gott, der wirklich schön, perfekt, herrlich ist. Von dem haben wir uns gelöst. Und obwohl wir das wohlwissentlich gemacht haben, kommt uns Jesus hinterher und sagt, ich möchte aber nicht, dass ihr in den Zustand bleibt. Ich werbe um euch mit meiner Liebe. Ja, ich gebe alles für euch, alles, mein ganzes Leben. Jesus Christus wurde verurteilt für Dinge, die er nicht getan hat. Er wurde verurteilt von den höchsten Gerichten damals, ans Kreuz genagelt. Und obwohl man wusste, dass er unschuldig ist, ist das so geschehen. Man wollte ihn nicht haben. Aber Jesus wollte uns haben. Und hat gesagt, ich bezahle für jeden Einzelnen. Für jeden, der hier sitzt. Und für jeden, der an mich glaubt. Denn wenn wir diesen Textabschnitt durchlesen, da fallen uns immer wieder die gleichen Worte auf. Hier geht es um Glauben. Hier geht es um ewiges Leben. Oder anders gesagt, heißt es hier auch um Rettung. Darauf kommt es an. Ich fasse noch einmal zusammen. Verloren gehen, ist, nicht mehr an dem Platz zu sein, der für dich und mich vorgesehen ist. Rettung dagegen, zurückkommen an den Platz, der für dich gemacht wurde. Und das möchte ich euch heute allen nochmal sagen. Es gibt einen Platz für dich, auch im Himmel. Für dich ist da Platz. Die Frage ist, ob du das glaubst, was hier steht. Ich lese quasi nur das hier in der Bibel vor, was hier steht. Glaubst du das, dass wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dass du dann gerettet bist? Glaubst du das, dass deine Schuld dadurch vergeben ist? Glaubst du das? Es geht nicht darum, an einen lieben Gott zu glauben. Es geht nicht darum, dass Jesus dein Leben verschönert als schöne Krone auf dem Kopf statt Corona. Es geht nicht darum, ein bisschen Kosmetik zu machen, sondern es geht darum, dass du dein Leben durch ihn retten lässt. Und hier geht es nicht um das Leben auf dieser Erde, wo wir über einen Impfstoff sprechen. Hier geht es, sagt der Text, um ewiges Leben. Wir dürfen hier die Weichen stellen. Wenn wir den Text näher betrachten, dann sehen wir, nochmal Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, das ist die Gegenwartsform, sondern ewiges Leben hat, das ist auch die Gegenwartsform. Das ewige Leben beginnt nicht erst im Himmel, sondern es beginnt hier. Und das möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Wir dürfen die Weichen hier stellen lassen. Hier. Und wenn es jemand gibt, der sich noch nicht für Christus entschieden hat und der weiß, okay, ich bin heute gemeint, der kann gerne im Anschluss dann auch mit mir ins Gespräch kommen oder mit anderen Brüdern, dass wir zusammen beten und wir das nochmal durchgehen und nochmal erklären. Und es ist völlig egal, was du getan hast in deiner Vergangenheit. In 1. Johannes 1, Vers 7 steht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt, nicht nur von dem, was wir bekannt haben, sondern von aller Schuld. Egal, was du getan hast. Und ich bin mir dessen bewusst, dass die meisten Menschen, die mir heute hier zuhören, diesen Wendepunkt in ihrem Leben schon hatten. Ja? Es gibt viele Menschen, die Jesus schon angenommen haben, hier in diesem Raum. Und das ist auch die gute Nachricht, dass es Leute gibt, die Gott doch nun widerspiegeln. Immer ein kleines Stückchen mehr. Es gibt Menschen, die sich mit Christus identifizieren und diese Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, weil sie Gott ihr Leben übergeben haben. Aber ich muss auch offen gestehen, dass ich in der Predigtvorbereitung ja mit den Tränen zu kämpfen hatte, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ist das denn mit uns Christen? Kann man an uns Christen wirklich so sehr die Herrlichkeit Gottes sehen? Wie viele Menschen sind da draußen, die verloren gehen? Warum? Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sie die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, dass sie Gott nicht sehen. Sie sind auf der Suche nach vielen Dingen, haben wir ja gerade gesagt, mit dem Impfstoff ist jetzt gerade aktuell, sie sind auf der Suche nach vielen Dingen. Aber das Eigentliche, das verpassen sie doch, oder? Wer soll ihnen denn sagen, wer Christus ist, wenn nicht wir? Und dabei geht es nicht darum, nicht nur darum, das mit Worten zu tun, sondern unsere Taten. Wenn wir schauen, wie das ist mit der Hingabe Jesu, wie er sich für uns Menschen hingegeben hat. Er starb ja nicht nur am Kreuz, sondern er hat ja hier auch ein Leben gelebt. Und wie war das? Da, wo er kam, da kam die Gesundheit. Wo er betete, da war Vollmacht. Wo er kam, wir lesen es in den nachfolgenden Versen, wo das Licht kommt, da muss die Finsternis gehen. Und so war es auch. Die Dämonen mussten fliehen. Wir haben es hier auch im ersten Lied, vielleicht können wir die erste Strophe vom ersten Lied nochmal anstrahlen, die letzten Zeilen. Da haben wir das auch gesehen. Da, wo Jesus kommt, muss die Dunkelheit fliehen. Alles ist ihm untertan. Die Dämonen, sie mussten gehen, sie mussten fliehen. Wie ist das mit uns? Sehen die Menschen auch an uns diese göttliche Liebe, dieses Vollkommene? So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Wo ist der Herr Jesus? Er ist nicht mehr hier auf dieser Erde, aber wir sind noch da. Wir sind nun dafür da, dieses Versöhnungswerk mit Gott fortzuführen. Ich rede nicht davon, dass wir Menschen mit Gott versöhnen können. Und dennoch sind wir dazu ausgestattet von Gott. Der Heilige Geist ist in uns gekommen. Gott möchte durch unser Wirken Menschen retten. Ich wiederhole nochmal oder will das nochmal ganz klarstellen. Diese Rettungsaktion, dafür haben wir nichts getan, sondern Gott, wenn er sich entscheidet, einen Menschen zu retten, dann ist von A bis Z alles ihm zuzuschreiben, also ihm die Ehre dafür. Mein Cousin Daniel, der ist Missionar, der bringt das den Leuten auch als Wort Gottes weiter, nicht nur Wort Gottes, sondern auch in Tat. Also man muss es den Menschen sagen, das stimmt. Aber Gott möchte sein Werk durch uns tun. Die erste Strophe. Machen wir mal weiter. Genau, er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Das ist die Autorität Gottes. Wenn wir an dem Platz sind, wo Gott uns haben möchte, auch als Christen, dann haben wir Autorität in seinem Namen. Dann ist durch Jesus Christus, durch das, was er vollbracht hat, uns alles untertan, wenn wir in seinem Willen leben, ne? Immer vorausgesetzt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Macht haben, irgendwas zu tun, sage ich nochmal, sondern Jesus Christus möchte alles tun. Danke an die Technik. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, okay, wir kommen jetzt ganz schön vom Text ab. Aber die Frage ist, was haben diese Verse für uns zu bedeuten? Diese Verse sind doch nicht nur für die Leute, die nicht an Jesus glauben, die noch gerettet werden müssen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir Christus widerspiegeln. Wir haben es heute schon so oft gehört, in der Einleitung, im Zeugnis. Es geht darum, dass wir Christus widerspiegeln. Er durch unser Leben geehrt wird. Darauf kommt es an. Und ich möchte da nochmal expliziter fragen, wie sieht das aus, liebe Schwester, lieber Bruder? Ist es genauso bei dir auch, dass wo du da bist, da kommt das Licht, da muss die Finsternis weichen. Da wo du bist, da wo du betest für irgendeine Sache, da geschieht's. Ist das so? Ist das bei uns so? Also ich packe mich zuallererst an meine eigene Nase, aber das sind halt die Gedanken, die mir während dieser Predigtvorbereitung gekommen ist. Oder sind, strahlen wir diese Barmherzigkeit aus, die Christus ausgestrahlt hat? Können die Menschen in unserer Umgebung sehen, dass unsere Identität in Christus ist, dass wir eins mit ihm geworden sind, dass er der Herr in unserem Leben ist? Wie gesagt, ich behaupte, dass viele Menschen verloren gehen, weil das bei uns Christen nicht so der Fall ist. Soll ich jetzt Amen sagen? Wir müssen niederschmetternd. Nein, ich sage jetzt nicht Amen. Ich möchte euch Mut machen, gerade in dem neuen Jahr, dass ihr Glaubensschritte geht. Es gibt die gute Nachricht, es gibt nicht nur Hoffnung für die Menschen, die Christus noch nicht haben, sondern auch für uns in unserem vielleicht eingefahrenen Leben, da wo wir immer wieder in Sünde tappen, vielleicht immer wieder das Gleiche machen. Es gibt Hoffnung für uns, dass wir dahin zurückkehren, dass wir eins zu eins Christus verherrlichen durch den Heiligen Geist. Braucht ihr eine Bestätigung? Psalm 23, wer kennt den? Okay, doch einige. Psalm 23, Vers 3, dort steht: Er erquickt meine Seele. Jetzt kommt es: Er führt mich auf rechter Straße. In einer anderen Übersetzung heißt es: Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Was bedeutet das? Es gibt die Spur, auf der wir gehen sollten. Und Gott führt uns dorthin zurück. Auf Faden der Gerechtigkeit, also auf den Wegen, die Gott möchte, wo nichts Ungerechtes dran ist. Das ist die Zusage Gottes, steht hier schwarz auf weiß. Ganz bekannter Psalm, ist mir aber erst letzte Woche aufgefallen. Und warum macht er das? Um seines Namens willen. Es geht gar nicht um uns, sondern hier haben wir die Zusage, er führt uns wegen sich selbst, um seiner Ehre willen, auf den richtigen Weg. Ist das nicht die Perspektive fürs neue Jahr? Okay, noch nicht überzeugt. Dann gehen wir weiter. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Gott möchte seinem Namen durch unser Leben Ehre geben, genauso wie Jesus durch sein Leben Gott den Vater ehren wollte. Und das, was am Ende bleibt, ist eben dieser Vers. An unserem Leben können, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir Zeit mit ihm verbringen,
wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir Menschen suchen, die Christus lieben, dann sehen die Menschen, wer Gott ist. Und dann sehen sie, dass es nur einen Weg gibt, nur eine Wahrheit, nur ein wirkliches Leben. Und alles ist vereint in dem Namen Jesus Christus. Amen.